Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Kaiser der Freude, so herrschaftlich heißt auf Deutsch der neue Roman von Ocean Wong. Dem jungen Shooting-Superstar der US-Literatur. Auch bei uns wie in aller Welt ist er mit Gedichten und einem ersten schmalen Roman kometengleich zum Publikumsliebling aufgestiegen. Jetzt gibt es dieses neue, richtig große Buch. Über 500 Seiten hat jener Kaiser zu bieten. Und es ist tatsächlich eine Freude, ihn zu lesen. Obgleich die Geschichte aus dem sozialen Unterfutter der USA kaum Anlass dazu gibt. Ocean Wong war bei uns zu Gast. Gleich hören wir ihn ausführlich. Dürfen Sie nicht verpassen. In dieser Lesart seien Sie herzlich dazu begrüßt. Ein junger Mann vietnamesischer Abstammung von 19 Jahren, orientierungslos mit Drogenproblemen. Eine alte Dame aus Litauen, 82 Jahre alt, mit fortschreitender Demenz. Beide kommen, leben zusammen, er kümmert sich um sie, verdient das notwendige Geld dafür in einem Fastfood-Restaurant. Wir sind in einem heruntergekommenen kleinen Ort in Connecticut namens Gladness und damit im neuen Roman von Ocean Wong. Mit nur zwei schmalen Büchern hat der in Vietnam geborene US-Autor die Welt erobert. Millionen Leserinnen und Leser lieben es, wenn und wie er von der harten sozialen amerikanischen Realität erzählt, von Armut, Diskriminierung, von seiner Migrationsgeschichte. Jetzt aufs Neue in seinem zweiten Roman The Emperor of Gladness, der Kaiser der Freude. Welcome to Deutschlandfunk Kultur, Ocean Wong.
Thank you so much, Joachim. Glad to be here.
Ich war schon öfter in den USA und war in vielen Diners und Fastfood-Ketten. Nirgends aber habe ich Rahmspinat auf der Menükarte gesehen. Ich liebe Rahmspinat. Gab es den im Boston Market, so hieß das Schnellrestaurant, wo Sie gearbeitet haben?
Yes, I did, and it was a big favorite of our guests and even our workers. And
ja, habe ich wirklich. Das gab's bei uns im Restaurant und es war wirklich die Lieblingsspeise vieler unserer Kunden, aber auch der Leute, die da gearbeitet haben. Und in diesem Restaurant hat man den Leuten versprochen Thanksgiving das ganze Jahr, was ein sehr amerikanisches Versprechen ist.
Quintessential American promise.
Im Nachwort Ihres Romans danken Sie allein 8 solcher Läden und Diners in ganz Amerika. Der schönste Name finde ich den Panda Garden in Williamsburg. Überall dort haben Sie anscheinend recherchiert, gegessen, mit dem Personal gesprochen. Ist so Ihr Fast Food Place Home Market entstanden, der dann im Roman so eine große Rolle spielt?
Those restaurants are just local restaurants near me and I wanted to.
Nun, das sind Restaurants in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Aber mir war es ja eben auch ganz wichtig, New England sozusagen ein bisschen zu preisen, weil das ja so ein postindustrieller Staat ist letztendlich, wo viele denken, da ist nichts mehr los, da ist alles tot. Aber die Leute leben dort noch. Es gibt auch viele, die möchten dort ganz gerne leben. Diese 3 Jahre, die ich in Fastfood-Restaurants gearbeitet habe, die waren schon ganz interessant. Und ich finde, Fastfood ist sowas sehr typisch Amerikanisches.
I think in a sense it makes sense that America is the arbiter of it because it's a very sinister beauty to create almost magically through industrialization something that can taste exactly the same.
Weil so eine Art düstere Schönheit davon ausgeht und es ist ja mit der Industrialisierung gekommen. Das heißt, ganz egal, wo man sozial steht, ob man ein Milliardär ist oder ob man vielleicht nicht mal ein Zuhause hat, obdachlos ist, für alle schmeckt so ein McDonald's, so ein Burger, der schmeckt immer gleich. Aber dieser Burger, da ist ja eine Menge Gift drin und das ist auch wieder so eine Metapher eben für Amerika. Alle sind gleich, aber Gift ist auch mit dabei.
So, in a way, it's very American. Absolute equal feeling with a little bit of poison.
Jedenfalls trifft ihr Held Hai, so schreibt er sich, H-A-I, das ist sein Name, im Home Market auf eine sehr skurrile Servicetruppe, könnte man sie nennen. Allen voran ist da BJ, Big Jean, die Chefin und Amateur-Wrestlerin. Dann gibt es den schwarzen Hähnchen-Grillmeister Wayne, dann eine Servicekraft aus Russland und der hat einen so komplizierten Namen, dass alle ihn nur einfach Russia nennen. Dann gibt es noch Marine, die alleinerziehende Mutter. Hai bekommt den Job auf Vermittlung von Sonny, seinem Cousin, der auch dort arbeitet. Alle haben ihre Macken, alle kämpfen, um über die Runden zu kommen, sind natürlich unterbezahlt. Sie, Mr. Wong, erweisen Ihnen großen Respekt mit diesem Buch. War das auch ein Ziel, diese hart arbeitenden Menschen sichtbar zu machen, weil wir sie ja viel zu wenig wahrnehmen, wenn wir da so am Tresen stehen und sagen, ja, ein Burger mit Fritten?
Absolutely. I think one of the things I'm interested in as a novelist is that You know, when you're learning how to write a novel, usually people say you need a villain, you need a hero.
Ja, das war absolut meine Absicht. Ich bin ja nun Romanautor und es wird ja dann oft gesagt, ja, wenn man einen guten Roman schreiben will, dann brauchst du immer so einen Bösen und du brauchst immer so einen Helden. Und daran glaube ich nicht wirklich. Also mich hat es wirklich nicht interessiert, dass ich auf der einen Seite jetzt irgendwie so die Bad Guys habe und auf der anderen Seite nur so die Opfer. Und ich finde, dass in so einem Fastfood-Restaurant, das unterscheidet sich ja ganz stark von anderen Berufsfeldern, zum Beispiel von einem Krankenhaus, von einer Universität oder einem Verlagshaus. Wenn man Professor ist, dann wollte man das werden. Wenn man Chirurg ist, dann wollte man das werden. Wenn man an einem Verlag arbeitet, dann wollte man auch im Verlag arbeiten. Also das ist der große Unterschied. Und die Leute, die in diesen Fastfood-Restaurants arbeiten, die wollten da nicht arbeiten. Und sie haben eigentlich verborgene Träume. Sie haben Wünsche gehabt, die vielleicht irgendwann gestoppt worden sind. Und man lernt sich dann in den Raucherpausen kennen oder wenn die Schicht vorbei ist. Weil solange man zusammenarbeitet, ist man ja nichts anderes als Hände. Es werden nur deine Hände gefragt. Das ist eine rein funktionale Arbeit. Und wenn die Schicht dann vorbei ist, dann hält man zusammen, dann lernt man sich kennen. Das Traurige ist nur, dass die Leute, die dort arbeiten, ihren Träumen nicht ein Zentimeter näher kommen, solange sie da sind.
But the heartbreaking thing is that they cannot move even one inch closer to them.
Der zweite zentrale Ort des Romans ist das Haus von Grazina, der alten Dame mit Demenz. Es liegt am Fluss an einer Brücke, von der sich Hai in der ersten Szene stürzen will. Grazina hält die davon ab und so kommen die beiden zusammen. Grazina, sie stammt aus Litauen und es hat sie anscheinend tatsächlich gegeben, denn sie, Mr. Wong, widmen ihren Roman In Memory Grazina Verselis, geboren 1925, verstorben 2014. Wer war diese Frau? Wie haben Sie sie kennengelernt, diese Grazina?
Yeah, Grazina was a friend of mine and I took care of her while I was going to college.
Ja, also Grazina war wirklich eine Freundin. Ich habe mich wirklich um sie gekümmert und habe sie zu einer Zeit kennengelernt, als ich keine eigene Wohnung mehr hatte. Ich bekam dann zwar ein Stipendium, aber ich lebte in der teuersten Stadt der Welt, nämlich New York City, und konnte es mir überhaupt nicht leisten, Miete zu zahlen. Und ein Freund von mir hatte eine Großmutter, die alleine lebte, und das war sie. Und sie war sehr, sehr stolz. Und sie war aus Litauen unter dem Stalin geflohen und kam dabei während des Zweiten Weltkriegs auch durch Dresden und hat die Bombardierung Dresdens überlebt. Man sagt ja immer, die amerikanische Story ist, wenn jemand ein Haus, einen Garten hat und sich ein Auto leisten kann. Aber ich finde, die amerikanische Geschichte ist, wenn sich zwei Menschen begegnen, die von zwei unterschiedlichen Kontinenten stammen, wo der Altersunterschied 60 Jahre beträgt, und die dann unter einem Dach leben. Und die Albträume, die Grazina hatte, ähnelten den Albträumen meiner Großmutter in Zeit. Und ich habe einfach gelernt, dass wenn du bombardiert wirst im 20. Jahrhundert, dann ist es egal, ob du in Litauen lebst, ob du in Dresden lebst oder ob du in Saigon lebst. Der Schrecken ist immer der gleiche. Die Ängste sind die gleiche. Es ist also sozusagen eine Verbindung entstanden, die aus einer Form von Gewalt mal geboren ist oder den Folgen von Gewalt. Und einer meiner Lieblingsautoren ist Walter Benjamin und der hat eben einmal gesagt, sinngemäß, dass wenn zwei Flüchtlinge sich irgendwo im Wald treffen, dann müssen sie versuchen, sich was Neues aufzubauen und wieder ein Feuer zu entfachen. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Metapher, die diese Beziehung sehr, sehr gut ausdrückt, dass man auch wieder was Neues schaffen kann, wenn sich dann zwei so unterschiedliche Menschen treffen, wo eine gleiche Art von Vergangenheit herrscht.
And living together suddenly create a very innovative and interesting relationship.
Jetzt weiß ich auch, wie man Grazina richtig ausspricht. Danke, Mr. Wong. Sie haben sich in dem Zusammenhang bestimmt auch viel mit Demenz beschäftigt, dem Alt- und Krankwerden generell, dem wir uns ja alle stellen müssen. Und da gibt es so einen interessanten Reflex von Ihnen. An einer Stelle heißt es, der einzig wahre egalitäre Flügel des amerikanischen Traums ist das Pflegeheim, wo die Vergangenheit nur das ist, was sie dir angetan hat. Sie waren bestimmt in vielen Pflegeheimen. Ist Ihnen dort dieser Gedanke gekommen?
Well, when I was in business school, I took a computer class and the assignment was either to make a program from HTML, which I would be helpless at, or volunteer at a nursing home to help senior citizens use the computer.
Ich war ja auf einer Business School und da gab es irgendwann diese Aufgabe, entweder hätte ich so eine Art Homepage-Seite erstellen müssen, wovon ich gar keine Ahnung hatte, oder aber ich sollte in ein Pflegeheim gehen und älteren Menschen den Computer beibringen. Und das war eine der bereicherndsten Erfahrungen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, weil man merkt plötzlich, wie brutal Amerika eben auch sein kann. Amerika ist ja ein Land, das besessen ist vom Fortschritt. Aber wenn dein Körper bei diesem Fortschritt nicht mehr mitmacht, dann wirst du weggeworfen wie ein altes Werkzeug. Und das fand ich schon sehr erschütternd. Es sagt etwas sehr Wahres über Amerika aus. Man trifft in diesem Pflegeheim auf ehemalige lokale Politiker, Piloten, Professoren und plötzlich sind sie wieder alle gleich. Und diese Erfahrung ist wieder so eine Art von düsterer Gleichheit, von so einem düsteren Realismus. Aber für mich als Amerikaner war das eine ganz wichtige Erfahrung, die ich dort machen konnte.
And it's a very, again, sinister reality, but it was the most truthful reality that I've come across as an American.
Deutschland von Kultur, die Leser, wir sind im Gespräch mit Ocean Wong, dem US-Schriftsteller und großen Star inzwischen, über seinen neuen Roman Der Kaiser der Freude. Wir haben die Hauptfiguren schon eingeführt, den 19-jährigen Hai und die alte Dame mit Demenz, Krachina. Zusammen bilden sie ein rührendes Duo. Hai lernt mit der Demenz umzugehen, sie gleitet immer öfter in die Vergangenheit, ist dann eine junge Frau, die in Litauen vor der deutschen Wehrmacht wie vor der Roten Armee flieht und Hai verwandelt sich in einen amerikanischen Offizier, der ihr hilft, Sergeant Peppers, nennt er sich nach dem örtlichen Pizzaladen. Das ist was mit den Beatles zu tun hat, weiß er gar nicht, ist er viel zu jung zu. Und als Krachina einmal nicht einschlafen kann, da singt er ihr ein Wiegenlied vor, das er von seiner geliebten, verstorbenen vietnamesischen Oma gelernt hat. Und da heißt es, ein Lied aus einem Land, das er nicht mal mehr auf der Landkarte findet. Wie Hai sind Sie auch, Mr. Wong, mit 2 Jahren aus Vietnam in die USA gekommen. Sie teilen einiges mit Ihrem Helden. Auch Sie sind in Connecticut aufgewachsen und sein Name Hai heißt übersetzt Sea, das Meer, und Sie sind Ocean, der Ozean.
I'm deeply interested in the history of autobiographical fiction, particularly as an American function.
Also ich interessiere mich schon für diese Form von Autofiktion, was ja auch eine sehr amerikanische Tradition hat, wenn wir bei Salinger anfangen oder Moby Dick von Melville. Das war ja schon immer so eine Art Form von Autofiktion zu schreiben und gleichzeitig sehr viel über Amerika zu schreiben, über die Geschichte Amerikas oder die Gegenwart Amerikas. Und diese Art von historischen Körper, den wollte ich irgendwie auch erschaffen mit meiner Figur. Und da ist ja natürlich auch eine Kritik an den USA mit enthalten. Und ich wollte wirklich eine Figur erschaffen, die zumindest auf meinen historischen Erfahrungen basiert. Und man kann das jetzt Autofiktion nennen, man kann das eine historische Fiktion nennen.
Historical fiction that is amplified by my historical life.
Und Hai möchte auch Schriftsteller werden. Er liest permanent Kurt Vonneguts Schlachthaus Nummer 5. Die Brüder Karamasow auch von Dostojewski. Er nennt das sein Training. Erst lesen, 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 dann kann man schreiben. Sind Sie auch so zum Schriftsteller geworden, Mr. Wong?
I believe so. You know, it's very difficult coming from the working class to realize that writing is a valid way of life.
Also in gewisser Weise ja, aber man darf auch nicht vergessen, wie schwer es ist, wenn man aus der Arbeiterklasse kommt, wie schwer dann es ist, überhaupt sich vorzustellen, dass man von Literatur leben könnte oder vom Schreiben leben könnte. Also die Jobs, die normalerweise für Kinder aus der Arbeiterklasse sind, sind in einer Fabrik zu arbeiten, sind als Verkäufer zu arbeiten, vielleicht an einer Tankstelle zu arbeiten, diese Art von Jobs. Aber dass man schreiben könnte, auf die Idee kommt man nicht. Und ehrlich gesagt bin ich nur durch Scham dazu gekommen, ein Schriftsteller zu werden.
But when I dropped out of business school, I was too ashamed to go home to my mother and say, Mom, I'm the first to go to college, I'm the first to read, and I failed after just 2 months. Sorry, I couldn't face my mother's face.
Man denkt, dass Scham immer etwas ist, so eine Art Hindernis, das man nicht überwinden kann. In meinem Fall war es so, ich war auf der Wirtschaftsschule und bin nach 2 Monaten schon rausgeflogen. Und ich konnte meiner Mutter nicht gegenüberstehen, als erster, der überhaupt in der Familie auf eine Uni ging, der eben so gut lesen und schreiben konnte, ihr zu sagen, Mama, es tut mir leid, nach 2 Monaten, ich habe es nicht gepackt. Also blieb ich in New York und bin dort in Bars gegangen, wo es so Poetry-Lesungen gab, dieses offene Mikrofon, wo man sich ans Mikro stellte und einfach vorgetragen hat, was man kurz davor verfasst hatte. Und wenn man ein bisschen länger blieb, konnte man für $5 mehr noch so einen kleinen Workshop machen und lernte, wie man eine Sonette schreibt. Das heißt, ich habe das Schreiben von Sonetten oder von Poesie in der Bar gelernt und nirgendwo anders. Und dadurch haben mir Leute dann gesagt, wenn dich das so interessiert, dann versuch doch irgendwie einen Abschluss zu machen in englischer Literatur. Es war also die Scham, die mich dahin gebracht hat, dass ich das geworden bin, was ich geworden bin.
But without immense shame, I would never have stayed and find a way.
Sie, Mr. Ocean, sind jetzt mit nur 2 Büchern zu einem internationalen Star geworden. Jetzt mit dem Kaiser waren Sie sogar bei Oprah Winfrey eingeladen. Und Sie haben in einer Talkshow später gesagt,
wie glücklich sie vor allem für ihre Mutter waren. Sie sei so stolz gewesen. Bei Oprah Winfrey sitzt ihr Sohn. Millionen von Zuschauern sehen jetzt zu. Das heißt, Mama Wong hatte dann doch auch Angst, dass es nichts werden könnte mit dem kleinen Ocean.
Yeah, I think so. In many ways, The Emperor of Gladness is almost like the life I would have lived if I did go home.
Ja, also wahrscheinlich ist das so. Und dieses Buch zeigt ja eine Figur, die ich hätte werden können, wenn ich nicht durch die Scham einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Also ich hätte dann wahrscheinlich in der Nähe meiner Mutter gelebt, wäre in wirtschaftliche Zwänge eingebettet gewesen und fühlte mich dann ab einem gewissen Punkt auch richtig schuldig meinen Freunden gegenüber, die es nicht geschafft haben. Und ich habe so eine gewisse Schuld empfunden, weil ich mir gesagt habe, ich habe jetzt nicht unbedingt mehr Talent als sie oder bin genialer oder intelligenter als sie. Ich habe einfach nur Glück gehabt. Das habe ich mir jedenfalls immer so gesagt. Und um auf Oprah zurückzukommen, für meine Mutter ist Oprah einfach das Größte. Der wäre es total egal, ob man einen Nobelpreis für Literatur gewinnt oder einen Pulitzerpreis oder all diese renommierten Literaturpreise, die es gibt. Das wären für sie nur leere Worte irgendwo auf Papier. Aber Oprah, das ist eine Institution.
Oprah was in the nail salon every day on the TV.
Und wie ist es jetzt für Sie, Ocean Wong, jetzt so berühmt zu sein?
Fame is something you can't control. It's something that it's like.
Na, Ruhm ist ja etwas, das man nicht kontrollieren kann. Also, das ist wie so ein Organismus, der ohne dein Zutun einfach weiter wächst. Das akzeptiert man oder man akzeptiert es nicht. Und wichtig ist einfach nur, so ein Bewusstsein zu entwickeln, dass man diesem Ruhm nicht nachgibt, dass man nicht sozusagen seine Persönlichkeit verändert. Und ich wohne nach wie vor in einem Ort mit nur 30.000 Einwohnern, umgeben von vielen Farmen, zusammen eben mit meiner Familie. Und in meiner Familie kann niemand lesen. Das heißt, sie können meine Werke gar nicht lesen. Es ist ihnen auch egal. Das zwingt mich dazu, irgendwo bescheiden zu bleiben. Ich bin aber auch sehr neugierig, wo das hinführen wird. Für mich ist einfach nur wichtig, immer wieder zurück an meine Arbeit zurückzukehren, mich auf jedes einzelne Buch zu konzentrieren. Und ich habe keine Verträge, dass ich mehrere Bücher schreiben muss. Es ist immer nur ein Vertrag über ein einzelnes Werk. Ich muss auch keine Serien schreiben. Ja, und zurzeit stehe ich da mit leeren Händen.
I don't write series. Everything is just one shot and then I start all over. And right now, my hands are empty.
Sie beschreiben echt harte soziale Wirklichkeit, Mr. Wong. Armut, Krankheit, Drogensucht, Hype, pfeift sich ständig was rein. Aber auch Diskriminierung, Gewalt, das ganze zerschlissene Unterfutter eigentlich des American Dream. Und zugleich fühlt man sich beim Lesen so gut, so getröstet. Weil so viel Freundschaft, Hoffnung, menschliche Wärme mit diesen Figuren und Szenen, die sie entwerfen, verbunden ist. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie macht er das? Wie schaffen Sie das, Mr. Wong?
Often you're learning how to write a novel. Most people tell you, you need an escape. You need catharsis. You need rags to riches.
Es wird ja immer gesagt, dass ein Roman eine Art von Katharsis haben muss, dass gewisse Plot-Elemente da stattfinden müssen. Junge trifft Mädchen oder wenn man einen Krimi schreibt, das muss ein Toter da sein, der Mord muss aufgeklärt werden. Aber für mich ist das alles eine Form von Fantasy, die mit dem Leben nicht unbedingt so viel zu tun hat. Mich interessieren ganz andere Geschichten. Mich interessieren andere historische Wahrheiten. Natürlich gibt es historische Wahrheiten. Es hat Menschen gegeben, denen es gelungen ist, ganze Regierungen zu stürzen. Aber die Mehrheit lebt in einer historischen Realität, wo sie diese Möglichkeiten gar nicht haben. Es gibt so viele Menschen, die einfach gefangen sind. Gefangen in einem Käfig. Sie müssen Soldaten sein, obwohl sie keine Kriege kämpfen wollen. Sie bleiben in einer Ehe gefangen, obwohl sie sich eigentlich trennen wollen. Werden in einer Stadt geboren, in der sie bis ans Ende ihres Lebens bleiben und nicht herauskommen. Aber das sind doch keine wertlose Leben. Und es ist eben auch wieder ein Sinnbild für Amerika, dieser Käfig. Also wir sind zwar eine Demokratie, aber eine Demokratie im Käfig, weil wir alle 4 Jahre nur die Wahl zwischen 2 Dingen haben, die wir eigentlich alle beide nicht wollen. Und auch unsere Steuern, die wir zahlen, die gehen eigentlich nur an die Pharmaindustrie oder an die Waffenindustrie. Und das ist eben die Frage, was passiert jetzt innerhalb dieses Käfigs? Trotzdem hat doch jeder Träume, trotzdem ist doch jeder zärtlich. Und genau darum geht es mir, solche Geschichten zu erzählen, wenn man nicht ausbrechen kann, aber sich seine Würde
bewahrt.
Wer ist der Präsident? Fragt Hai seine Gracchina. Das ist die Demenz-Fangfrage. Manchmal sagt sie Roosevelt oder sogar Lincoln, dann ist sie in einer anderen Welt. Wenn sie klar ist, sagt sie brüsk Obama natürlich. Was ist denn das für eine blöde Frage? Wir sind im Roman im Jahr 2009 und wenn ihr Buch damals herausgekommen wäre, da hätte man vielleicht gesagt, ach ja, das ist das gute Amerika, sozial unten, aber menschlich ganz oben mit diesen großartigen Menschen, die zusammenhalten, die stützen, eine zusammen rauchen. Es wird auch wirklich gequarzt ohne Ende in diesem Buch. Und sie gucken dann gelassen, wie es weitergeht, no matter what. Jetzt aber, Mr. Wong, sehen wir, wie Amerika sich verändert unter Donald Trump und seiner Regierung. Alles Liberale, aller geistig, moralischer, gesellschaftlicher Fortschritt in Sachen Rassismus, Diskriminierung, Genderbewusstsein und Gleichberechtigung wird von dieser Regierung attackiert, verunglimpft. Wie nehmen Sie denn diese Entwicklung wahr als Bürger und Schriftsteller unter diesem Kaiser? Er ist kein Kaiser der Freude, nicht wahr?
Oh, it's definitely a dark page, and I'm afraid I don't think we know how dark it can get. And I think what Europeans have seen is a kind of prophecy, in a way, of what America is just starting to realize. And
wir haben gerade eine sehr dunkle Seite unserer Geschichte aufgeschlagen, und keiner weiß, wie dunkel sie noch werden wird. Und Europa hat ja schon sehr dunkle Prophezeiungen hinter sich. Und ich kann nur hoffen, dass dieser Frosch nicht so langsam gekocht wird, dass dann am Ende alles unumkehrbar ist. Aber wir reden jetzt in meinem Buch ja von 2009. Und das war eigentlich das Jahr, in dem ich ein politisches Bewusstsein zum ersten Mal erworben habe, in dem ich gegen Irak- und Afghanistan-Kriege demonstriert habe. Und ich habe an die Obama-Kampagne geglaubt. Und dann war Obama ein Jahr an der Macht. Und dann kam Occupy Wall Street und Obama erklärt plötzlich, diese Konzerne sind einfach zu mächtig, die darf man nicht untergehen lassen, während all die kleinen Shops, all die kleinen Geschäfte, die durfte man sehr wohl untergehen lassen, denen ist eben überhaupt nicht finanziell unter die Arme gegriffen worden. Und das war natürlich eine riesige Enttäuschung.
And so to me the question who is the president is a kind of pun on America, because on one hand, yes, who is a president will show you what year you're in. But then, who is a president almost doesn't matter.
Und letztendlich ist es dann fast egal, wer der Präsident ist, wenn Leute wie Gragina oder wie Hay immer arm bleiben werden. Auf jeden Fall hat Obama sehr, sehr viele Leute enttäuscht. Er hat eine Hoffnung geweckt, die er nicht einlösen konnte. Und aus dieser Basis der Enttäuschten hat Trump dann Profit geschlagen, weil er letztendlich auch eine Art Romanautor ist, der schöne Geschichten erzählen kann, an die die Leute dann glauben. Und Amerika ist voll dieser Mythen. Washington wird dafür gepriesen, dass er Amerika befreit hat, aber er war ein Sklavenhalter. Und als ihm die Zähne ausfielen, hat er die Zähne seiner Sklaven sich einsetzen lassen. Also Amerika ist voll dieser Trugbilder, und in diesen letzten 300 Jahren hat es immer dieses Spiel mit dem Köder und der Falle gegeben, in die wir dabei getappt sind.
And now we are all feeling the great bait and switch that we've seen unfortunately throughout our 300-year history.
Vielen Dank, Ocean Wong, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thank you, Mr. Wong, for this conversation and this marvelous book.
Thank you, Joachim. Pleasure to be here.
Eine wunderbare Lektüre ist dieser Kaiser der Freude wirklich. Der neue Roman von Ocean Wong im Hansa Verlag erschienen mit 528 Seiten für 22 Euro. Übersetzt haben es Anne-Christine Mittag und Nikolaus Stingel dieses Buch. Vor 3 Tagen haben wir unser Gespräch mit Ocean Wong geführt und dabei hat Jörg Taschmann uns geholfen. Auch ihm vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der Alltag ist trügerisch. Die unmenschlichen Zeiten des Krieges sind längst auch bei den Menschen angekommen, die ein vermeintlich beschauliches Leben fernab der Front führen. In seinem Buch Ginsterburg dokumentiert Arno Frank den schleichenden Einfluss der Nationalsozialisten. Heute liest er in Osnabrück aus dem Roman, der in 3 für den Faschismus entscheidende Jahre gegliedert ist.
Einmal 1935, das heißt, das Regime ist seit 2 Jahren an der Macht und beginnt Schrauben anzuziehen. Dann 1940, auch ein vergessenes Jahr, in dem man hätte glauben können, der Krieg sei gewonnen. Es lief alles sehr, sehr gut aus deutscher Sicht. Und 1945 ist die Quittung.
Ginsterburg. Arno Frank liest heute Abend in der Buchhandlung zur Heide in Osnabrück. In diesem Podcast über Bücher wird erstaunlich spät über Bücher gesprochen. Aber irgendwann bekommen Christine Westermann und Mona Amesian regelmäßig doch noch die Kurve. Nachdem sie sich über größere und kleinere Themen des Lebens und der jeweiligen Podcast-Folge ausgetauscht haben, erzählen sich die ARD-Literaturexpertinnen, was sie von dem Buch halten, das jeweils andere ihr zur Lektüre aus dem eigenen Bücherregal gezogen hat.
Also das ist wieder eins dieser Bücher, wo ich sage, wenn es dich nicht gäbe, würde ich das nie lesen. Weil ich hätte hinten drauf geguckt, eine Mutter vernachlässigt ihr Kind und kommt ins Institut, da hätte ich gedacht, ach komm, ja. Ja? Soll mal jemand Sommermona lesen, nicht? Und das finde ich so schön an diesem Podcast, dass ich durch dich Bücher kennenlerne, die ich sonst nicht lesen würde.
Zwei Seiten, der Bücherpodcast mit Christine Westermann und Mona Amesian, zu finden in der ARD-Mediathek. Spurensuche in Westpolen. Die Übersetzerin und Autorin Karolina Kuschik ist in Legnica geboren, einer Stadt in Niederschlesien, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zum Deutschen Reich gehörte. Über die Spuren der Deutschen, die es in ihrer Kindheit überall gab und über die nie gesprochen wurde, hat Kuschik ein Buch geschrieben.
Alles, was man hatte, war tatsächlich ehemals deutsch. Einerseits freute man sich, dass man etwas Brauchbares oder auch Schönes hatte. Andererseits haftete all diesen Objekten der Fluch der deutschen Herkunft an. Viele Siedler haben sogar vom deutschen Müll oder deutschen Plunder gesprochen, um sich von ihnen emotional abzugrenzen.
Wie war das Verhältnis der Polen zu den ehemals deutschen Dingen nach dem Krieg und wie ist es heute? Karolina Kuschik stellt ihr Buch In den Häusern der Anderen vor. Morgen Abend im Haus Brandenburg in Fürstenwalde.
Die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Unser Land im Niedergang, wirtschaftlich auf absteigendem Ast, der kranke Mann am Rhein, das sind so die gängigen Schlagworte der Zeit zur Lage der Nation. Und wir schlagen dazu jetzt ein Buch auf, das es im Titel noch drastischer fasst. Kaputt. Das Ende des deutschen Wirtschaftswunders. Der Verfasser heißt Wolfgang Müncher, renommierter Wirtschaftsjournalist mit internationalem Einschlag. Deshalb hat er auch sein Buch auf Englisch geschrieben. Wir lesen jetzt die Übersetzung unserer Kritiker. Das ist Konstantin Hühn im Studio. Guten Tag.
Hi.
Wie gesagt, trübe Diagnosen gibt es viele. Hebt sich denn die von Wolfgang Müncher ab von der üblichen Debatte hier in Deutschland?
Ja, also die Tendenz hierzulande ist ja oft zu sagen, die Löhne sind zu hoch, die Sozialausgaben sind zu hoch, wir brauchen mehr Wettbewerbsfähigkeit, heißt es dann immer, eine Reindustrialisierung, wie kürzlich zu hören war. Und Münchau sagt dagegen, dieses ganze Modell Deutschlands ist eigentlich nicht mehr tragfähig. Was er damit meint, dieses Modell ist ein Modell, das vor allem auf Industrie basiert, auf massiven Exporten, die durch eine überlegene Technologie ermöglicht werden, aber auch durch billige Energie. Und das alles ermöglicht dann Wachstum. Er nennt das auch Neomerkantilismus, dieses Modell. Und das funktioniert eben nicht mehr. Das sei kaputt, sagt er.
Was genau ist denn deiner Meinung nach so kaputt?
Also Münchau erzählt im Prinzip die Geschichte eines Modells, das lange funktioniert hat, wie er sagt, bis es das eben nicht mehr tat. Man kann sich natürlich fragen, für wen hat das eigentlich wie gut funktioniert? Das ist aber nicht sein Thema, so Verteilungskonflikte oder so interessieren ihn eher weniger und auch nicht so sehr Rezepte, sondern wirklich, warum funktioniert das eigentlich nicht mehr? Und er sagt eben nicht, weil das Modell selbst kaputt gegangen ist, also nicht, weil wir zu wenig arbeiten oder so, sondern weil die Umstände sich verändert haben und die Politik und die Unternehmen so ein bisschen den Anschluss verpasst haben. Also Beispiel im Technologiebereich, ja, Digitalisierung, E-Mobilität, KI, Hype wurde so ein bisschen verschlafen, sagt er. Die billige Energie, die kommt nicht wieder, ja, Ukraine-Krieg, grüne Transformation, kann man drüber streiten, ob das wirklich dazu führt, dass die Energie teurer wird, aber zumindest dieses billige Gas ist halt weg. Und es gibt eben mehr Konkurrenz im Industriebereich, ja, durch China, durch Indien. Durch die Zölle jetzt von Trumps wird natürlich auch die Exportorientierung gefährdet und deswegen sagt er, dieser strukturelle Niedergang sei inzwischen kaum noch aufzuhalten und plädiert dafür, ein neues Modell anzustreben, also mehr auf Dienstleistungen zu setzen zum Beispiel.
Aber warum ist das denn eigentlich so gekommen? Wir waren immer so vorne dran. Ja, Made in Germany war das große Signet irgendwie. Wir waren in der Forschung vorne dran. Wir hatten die besten Leute. Und warum hat Deutschland jetzt also ja da so diesen den Anschluss verpasst?
Also,
sagt er da auch was dazu?
Ja, ja, natürlich. Das ist das, vor allem das interessiert ihn ja. Und er nennt da eine ganze Reihe an Gründen. Also das eine ist, dass er diese übermäßige Fixierung auf den Export kritisiert. Er macht sich so ein bisschen lustig darüber, dass wir immer über die Weltmeisterschaft im Export uns freuen, weil er sagt, das ist eigentlich ein Ungleichgewicht. Das hat eine riesige Abhängigkeit geschaffen. Die Binnennachfrage ist dadurch relativ schwach hier. Abhängigkeit von Russland und China vor allem, das fällt uns jetzt auf die Füße. Es gab chronische Unterinvestitionen, ja, Stichwort Schuldenbremse. Es gibt so eine Art Technophobie, sagt er, aber auch so eine kulturelle Überheblichkeit in der deutschen Industrie. Er kann da viele Anekdoten erzählen, wo fatale Fehleinschätzungen getroffen wurden. Und zentral für ihn ist aber vor allem, dass er sagt, es gibt eine starke Verfilzung zwischen Politik und Wirtschaft in Deutschland. So einen Korporatismus nennt er. Und das schafft dann Nachteile für nachkommende Unternehmen, für Startups. Und am Ende steht dann wirklich so eine mangelnde Innovationsdynamik, sagt er.
Folgt man denn dieser Analyse, hat Sie es überzeugt, Herr Hill?
Ja, also ich finde, diese externe internationale Perspektive, die er da mitbringt, die hat schon seine Vorteile oder ihre Vorteile. Er macht einige überzeugende Punkte, dass er diese Wettbewerbsfähigkeit, diesen Exportfokus so ein bisschen entzaubert. Auch, dass er von der Industrieobsession geradezu ein bisschen weggeht. Aber es gibt auch viele blinde Flecken, Verzerrungen, Widersprüche. Vor allem, wenn er sich so an politische Einschätzungen wagt. Wenn er zum Beispiel AfD und Linke als extremistische Parteien gleichsetzt oder so. Und grundsätzlich kann man sich natürlich fragen, ist diese Verfilzung, von der er spricht, wirklich typisch deutsch? Oder findet sich das nicht in vielen kapitalistischen Gesellschaften? Und letztlich sind dann auch viele seiner Lösungsvorschläge, die er dann mit unterbringt, nicht wirklich überzeugend. Also zum Beispiel ein Mehrheitswahlrecht. Naja, wenn wir nach Großbritannien schauen, das steht wirtschaftlich auch nicht besser da.
Wie haben Sie es denn gelesen? Ich meine, ist das so ein wirtschaftswissenschaftliches Buch? Er ist ja Journalist oder so. Wahrscheinlich ist es doch sehr, sehr gut geschrieben. Also nimmt man dann doch was mit aus diesem Buch?
Ja, also trotz all dieser kleinen Ärgernisse, die ich gerade beschrieben habe, fand ich es dann doch immer wieder lehrreich. Ich fand es auch durchaus unterhaltsam zu lesen. Sehr verständlich geschrieben tatsächlich, wenn es um wirtschaftliche Zusammenhänge geht. Und insgesamt eben eine anregende Gegenerzählung zur innerdeutschen Debatte. Und deswegen finde ich es zumindest als Diskussionsgrundlage, als Denkanstoß dann doch eine lohnende Lektüre.
Kaputt. Das Ende des deutschen Wirtschaftswunders. Das Buch von Wolfgang Münchau. Jetzt im Herder Verlag erschienen mit 256 Seiten für 22 Euro. Übersetzt hat es aus dem Englischen Britta Fietzke. Konstantin Hühn hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank. Nun hören wir noch von einem guten Übel in neuen Erzählungen von Samantha Schweblin. Nämlich die argentinische Schriftstellerin wird international gefeiert, mit Preisen überhäuft. In 30 Sprachen sind ihre Bücher übersetzt. Auch bei uns ist sie sehr populär geworden. Jetzt gibt es diesen neuen Band. Das gute Übel heißt er, mit zum Teil sehr gespenstischen Geschichten, die unser Autor Tobias Wenzel schon kannte, als er Samantha Schweblin in Berlin besucht hat, wo sie inzwischen lebt. Ja, und wie immer hat er höflich seiner Gastgeberin etwas mitgebracht.
Es hermoso.
Es ist wunderschön.
Samantha Schweblin spielt mit meinem Gastgeschenk, einem hellen Plüschkaninchenroboter.
È divino.
Es ist einfach großartig. Ich fühle mich Kaninchen verbunden. Hasen noch mehr als Kaninchen.
In der Geschichte Willkommen im Club aus Schweblins neuem Erzählband Das gute Übel scheint sich ein Kaninchen genauso nach Freiheit zu sehnen wie die Ich-Erzählerin. Die springt ins Wasser.
Schließlich berühre ich behutsam mit den Füßen den modrigen Grund, wie eine Astronautin, die auf dem Mond landet. Ich nehme die Hand von der Nase und senke die Arme. Mein Körper spannt sich. Eine Kontraktion erfasst meine Lungen.
Ein Suizid, denkt man. Aber dann taucht sie wieder auf und versucht, noch mit Algen im Haar, dem sie ermattenden Familienalltag zu entfliehen. Oder ist sie da schon tot und folgen wir ihrem Geist? Schließlich zeigt ihr ein Mann, wie man Hasen ausnimmt und rät ihr, ihren Kindern Schmerz zuzufügen, um wieder ihr Leben in den Griff zu bekommen. Wird sie also das Kaninchen der Kinder umbringen? Da kommt sie zum ersten Mal hoch, die titelgebende Idee vom guten Übel.
Was ist das gute Übel? Für mich ist das eine Kraft, die schädlich und böse zu sein scheint, aber in Wirklichkeit etwas durcheinander bringt und uns an einen unerwarteten Ort versetzen kann. Etwas, das manchmal auftaucht und Böses tun will, aber uns vielleicht letztlich gut tut.
So wie der Mann, der seine demente Mutter bei einer einsamen Frau abholt, die sie aufgelesen hat. Als der Mann die hilfsbereite Frau mit einer Waffe in der Hand, aber höflich im Ton, ausraubt und mit seiner dementen Mutter verschwindet, bricht sie nicht etwa in Tränen aus, sondern genießt das Frühstück, das der einfühlsame Dieb ihr noch gemacht hat. Überall trifft man auf Seltsames in den Texten der argentinischen Autorin.
Wenn ich aufmerksam bin, sehe ich Seltsames. Ich meine jetzt nicht, dass ich dann Leute mit Algen in den Haaren entdecke, aber es passieren einfach seltsame Dinge. Sie haben alle eine rationale Erklärung, aber für einige Sekunden ist diese Erklärung noch nicht entschlüsselt. Oft entstehen Ideen aus solchen Verwirrungen, aus diesen Sekunden, in denen man die Welt nicht versteht. Und da erscheint die Welt größer, als sie in Wirklichkeit ist.
Wie schon in ihrem verfilmten Roman »Das Gift«, aber mit einer noch traumwandlerischeren Souveränität, erzeugt Schweblin Settings, die uns Leser schaudern lassen. Schweblin pflanzt in unserem Kopf die Möglichkeit des verstörend Übernatürlichen. Wenn etwa in »William am Fenster« eine irische Autorin in einem Hochhaus in Shanghai glaubt, ihren verstorbenen Kater zu hören. Es ist Schweblins autobiografischste Erzählung überhaupt, erzählt sie. Auch weil es um das Ende einer Liebe geht.
Aber darüber schweigen wir lieber.
Así que de eso mejor no vamos a hablar.
Also lieber nochmal mit dem Kaninchen spielen. Kann sie vielleicht mal am Kaninchen demonstrieren, wie man, entsprechend ihrer Erzählung, einen Hasen ausnimmt? Das hat ihr nämlich ein Experte im Detail erklärt.
Pero es una crueldad lo que me estás diciendo. Demasiado.
Das ist aber eine grausame Bitte. Dieses Kaninchen ist einfach zu süß. Aber gut, der Experte hat es mir so erklärt. Man muss das Tier so an den Füßen packen und den Rest des Körpers nach unten hängen lassen. Wörtlich hat er gesagt, man öffnet den Hasen wie ein Buch.
Schweblin macht einen präzisen Schnitt mit einem imaginären Messer. Kann man da das Plüschkaninchen überhaupt guten Gewissens bei ihr lassen?
Mira, una cosa que a mí me sorprende y hasta te diría me divierte de mis lectores es que muchas veces.
Ich finde es überraschend und komisch, dass meine Leser, wenn sie mich kennenlernen, oft sagen, ah, du bist ja sympathisch und strahlst richtig. Ich hatte gedacht, du wärst viel düsterer. Zu den großen Wundern der Literatur gehört, dass sie ein riesiger Exorzismusprozess ist. Wenn es uns gelingt, das Böse in der Fiktion zu aktivieren, werden wir es wieder los. Insofern, wenn das Kaninchen bei mir bleiben darf, tue ich ihm auch nichts.
Creo que si dejas el conejito, no voy a hacerle ningún daño.
So, die argentinische Schriftstellerin Samantha Schweblin hat ein neues Haustier in Berlin. Jan Bandwidth Erzählung, Das gute Übel, gibt's jetzt ganz neu auf Deutsch, erschienen bei Surkamp mit 189 Seiten für 25 Euro, übersetzt von Marianne Gareis.